Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. Vielleicht habt ihr es alle mitbekommen, vielleicht auch nicht, das ist nicht schlimm, wir fassen das heute für euch zusammen. Es gibt gerade aktuell geplante oder diskutierte Sparmaßnahmen im Gesundheitssystem, was Demografie, Inflation und Fachkräftemangel im Gesundheitssystem gerecht werden oder ausgleichen soll. Die Frage ist, wer die Lasten trägt. Wir schauen uns das allgemein ein bisschen an, aber natürlich mit dem spezifischen Fokus Psychotherapie. In dem Rahmen werden wir auch noch die Gegebenheiten der neuen Weiterbildung für Psychotherapie diskutieren und die Probleme, die daraus erwachsen. Erstmal möchte ich euch zusammenfassen, was aus den Vorschlägen der Finanzkommission und Gesundheit bzw. dem neuen Referentenentwurf zum Krankenkassenbeitragsstabilisierungsgesetz diskutiert wird, damit ihr euch diese über 100 Seiten nicht selber durchlesen müsst. Also zuerst kamen diese 66 Vorschläge der Finanzkommission Gesundheit. Da hat bereits die Kassenärztliche Bundesvereinigung Kritik geäußert und zum Beispiel vor dem Wegfall von Millionen von Arztterminen gewarnt. Die Krankenkassen aber haben das als sehr mutig gelobt, was ja nicht verwunderlich ist, weil es ja um die Finanzen der Krankenkassen geht. Der Referentenentwurf, der jetzt Ende April veröffentlicht wurde, übernimmt auch einen erheblichen Teil dieser 66 Vorschläge der Finanzkommission Gesundheit und setzt sie aber selektiv und teilweise abgeschwächt um. Die zentrale Logik bleibt aber gleich. Es soll eine kurzfristige Stabilisierung der Krankenkassenfinanzen geben, eine Begrenzung des Ausgabenanstieges und eine sogenannte einnahmeorientierte Ausgabepolitik und es soll vor allem im ambulanten Bereich gespart werden. Bisher liegt im Referentenentwurf die Last vor allem bei den ambulanten LeistungserbringerInnen, bei den Versicherten in Form von Zuzahlungen und in Form von Budgetierungen. Weniger stark belastet würden dann Bund, Pharmaindustrie und strukturell mächtige Akteure. Das wird aber medial natürlich auch stark kritisiert. Der Referentenentwurf konzentriert sich vor allem auf eine kurzfristige Liquidität der Krankenkassen und sofort wirksame Einsparungen und technisch schnell umsetzbare Kürzungen. Ich würde jetzt mal einige Punkte und Ausschnitte aus diesen 66 Vorschlägen einfach nur erzählen und wir kommen dann später mit meinem Gast heute im Podcast natürlich auch noch zum Diskutieren. Also zum einen soll es höhere Zuzahlungsgrenzen auf einem inflationsbereinigten Niveau geben. Was heißt das? Versicherte müssen selbst mehr zuzahlen, zum Beispiel für Medikamente oder Klinikaufenthalte, weil die bisherigen Eigenanteile seit Jahren nicht an die Inflation angepasst wurden. Die Inflation, die natürlich auch die Ausgaben der Krankenkassen betrifft, aber natürlich auch die Versicherten. Es gibt eine Diskussion über eine Wiedereinführung einer sogenannten Kontaktgebühr. Das bedeutet, dass PatientInnen pro Arztkontakt eine kleine Gebühr zahlen müssten. Das ist so ähnlich wie früher die Praxisgebühr. Und da ist ja schon kleiner Side-Note am Anfang, gerade vulnerable Menschen und vor allem Menschen mit Armutserfahrungen könnten dann halt entsprechend auch erst später Hilfe suchen, weil die finanzielle Hürde wieder größer ist. Und was auch besonders prekär ist, es wird diskutiert, dass ein sogenanntes Teilkrankengeld eingeführt wird, sodass teilweise arbeitsfähige Personen reduziert arbeiten gehen könnten, müssen könnten und dann nur anteilig Krankengeld erhalten. Außerdem wird diskutiert, dass das Krankengeld von bisher 70% auf 65% des Bruttolohns gesenkt werden soll und eine maximale Bezugsdauer klar auf 78 Wochen festgelegt werden soll. Es gibt außerdem, oder es wird diskutiert, eine neue Krankengeldregelung für Selbstständige, sodass Selbstständige sich anders absichern oder höhere Beträge zahlen müssten. Außerdem wird diskutiert, eine Kostensteuer einzuführen für Tabak, Alkohol und Zucker, was erstmal vielleicht ganz gut klingt, weil wir alle wissen, das sind Dinge, die uns irgendwie langfristig krank machen. Es ist aber auch eine Klassenfrage, warum das so ist. Dazu kommen wir später auch noch. Dann gibt es Dinge, die zum Beispiel Menschen mit Behinderungen betreffen, wie eine Wiedereinführung von Ausschreibungen und Festbeträgen. Das bedeutet, die Krankenkassen würden Hilfsmittel wieder stärker über einen Preiswettbewerb einkaufen, was zu einer schlechteren Qualität führen kann, zu einer weniger individuellen Anpassung, zu langen Wartezeiten und sozusagen wie eine Versorgung von der Stange. Außerdem wird diskutiert eine Abschaffung initialer Preisfreiheit bei Hilfsmitteln und eine Einführung von Zuzahlung, was bedeuten würde, dass Patienten möglicherweise höhere Eigenanteile zuzahlen müssten. Parallel dazu, also zu diesen diskutierten Kürzungen und Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen, läuft außerdem gerade eine Haushalts- und Sozialreform bei Bund, Ländern und Kommunen. Also es wird offiziell sozusagen diskutiert, diese Reform- und Kürzungsvorschläge. Und zwar zum Beispiel bei der Behindertenhilfe oder bei der Eingliederungshilfe, was wiederum bedeuten würde, höhere Eigenanteile, eine Standardisierung statt einer individuellen Versorgung, eine mögliche Einschränkung von Schul- und Arbeitsassistenz zum Beispiel. Dann gibt es wiederum in dem Bericht dieser Finanzkommission einen Vorschlag zur Abschaffung der TSVG-Vergütungsregelung. Das würde bedeuten, dass zusätzliche Honorare für schnelle Arzttermine und offene Sprechstunden entfallen würden. Da sagt der Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands, wer die Vergütung für akute und dringende Behandlungen und offene Sprechstunden streicht, gefährdet Strukturen, die schnelle Hilfe ermöglichen. Also auch da sehen wir schon deutlich den Kritikpunkt. In Bezug auf Krankenhäuser und Pflege ist in Diskussionen die Streichung zusätzlicher Vergütung für pflegeentlastende Maßnahmen, also dass zum Beispiel digitale oder organisatorische Entlastung gekürzt werden. Außerdem dürften psychiatrische Kliniken ihre Budgets nicht mehr stark ausweiten. Es soll ungezielte Förderungen gekürzt werden in den Versorgungsstrukturen und eine vollständige Tarifrefinanzierung bei Behandlungspflege und Reha soll abgeschafft werden oder wird diskutiert, sie abzuschaffen. Was bedeuten würde, dass Pflege- und Reha-Einrichtungen Lohnsteigerungen teilweise selbst finanzieren müssten? Und da gucken wir jetzt noch mal kurz in den Pflegebereich, der sowieso chronisch unterbesetzt ist. Pflegepersonal ist überarbeitet, arbeitet jetzt schon unter prekären Bedingungen und das schlägt sich natürlich auch nieder auf die Pflegeleistungen für die Personen, die sie eben in Anspruch nehmen. Also wir wissen zum Beispiel ja, dass in Alten- und Pflegeheimen die Situationen auch ganz, ganz prekär sind. Offiziell werden viele von diesen Dingen nicht als Kürzungen bezeichnet, sondern als Wirtschaftlichkeitsreform, als Priorisierung, als Strukturreform. Aber in der Realität wäre es für Betroffene eben doch eine Kürzung. Ein Beispiel: wie die Ausschreibung bei Hilfsmitteln wird offiziell als Effizienz verkauft, aber praktisch würde das bedeuten eine schlechtere individuelle Versorgung. So, und jetzt schauen wir uns noch die Psychotherapie an. Also, by the way, wir müssen im Hinterkopf behalten, dass Psychotherapie nur ungefähr 1-2% der gesamten GKV-Ausgaben ausmacht. Psychotherapie liegt bereits am untersten Ende der Honorarumsätze. Und von diesen Honoraren gehen unter anderem ja übrigens auch noch Praxiskosten ab, ne? Demgegenüber stehen 40,9%, also fast die Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland, die 2024 mit einer psychischen Störung diagnostiziert wurden. Was schon beschlossen wurde, und vielleicht habt ihr das medial mitbekommen, ist eine Kürzung der Honorare von Psychotherapeutinnen um 4,5%. Weiterhin diskutiert wird eine Rückführung der Psychotherapie in die MGV. Das würde bedeuten, dass Psychotherapien stärker budgetiert werden, also Leistungen könnten gedeckelt werden. Was heißt das? Wenn der Bedarf steigt, wächst die Finanzierung nicht automatisch mit. Also es gibt einen festen Budgettopf, aus dem Psychotherapie bezahlt wird. Und wenn mehr psychotherapeutische Sitzungen angeboten werden, als dieser Topf zulässt, wird pro Sitzung weniger Geld ausgezahlt. Das bedeutet, dass es für Psychotherapeutinnen gar nicht mehr finanziell nicht nur reizvoll, sondern auch einfach nicht lohnenswert ist, mehr Psychotherapie anzubieten. Außerdem wird diskutiert einen Wegfall der Zuschläge für Kurzzeitpsychotherapie. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt sozusagen einen finanziellen Anreiz dafür, eine Kurzzeitpsychotherapie durchzuführen. Wenn das wegfällt, könnten Praxen weniger Kurzzeitfälle annehmen, was bedeuten würde, dass die Erstversorgung wiederum schwieriger wird. So, was würde das also bedeuten? Es gibt weniger finanzierte Therapieplätze, längere Wartelisten und mehr wirtschaftlichen Druck auf den Psychotherapiepraxen. Also viele von diesen ganzen Dingen, die ich jetzt so runtergerattert habe, viele ursprünglich technisch klingende Sparvorschläge treffen aber faktisch ganz stark die Versorgungsrealität psychiatrischer und psychotherapeutischer Patientinnen. Was das dann wirklich bedeutet, diskutiere ich gleich später im Anschluss mit Fabienne. Ich würde nur noch kurz darauf eingehen, dass es gleichzeitig auch Kürzungen in der Psychiatrie gibt, die diskutiert werden. Zum Beispiel, dass psychiatrische Kliniken künftig weniger stark zusätzliche Mittel erhalten sollen, was weniger Personal bedeutet, was Stationsschließungen bedeutet, was weniger Therapieangebote bedeutet. Klinikabrechnungen sollen stärker kontrolliert werden vom MDV, was natürlich auch zu einem Druck und einer Verkürzung von Aufenthalten und einer finanziellen Unsicherheit führt. Und einige Strukturangebote in Kliniken sollen reduziert werden, wie zum Beispiel Tageskliniken oder ambulant-psychiatrische Angebote. Nun wissen wir, dass es auch ambulant-psychiatrisch schon schwer ist, einen Termin zu bekommen, nicht nur für die Psychotherapie. Und auch da soll gekürzt werden. Was wir also im Hinterkopf behalten müssen oder worauf wir achten müssen, auch vor allem bei diesen ganzen Medienberichten, ist es total schwer, da durchzuschauen. Aber die Politik ist ja clever und es werden Begriffe verwendet wie Effizienzsteigerung, Leistungsharmonisierung, Dynamisierung. Das klingt alles erstmal irgendwie toll und flippig und da passiert was und das wird uns helfen. Aber diese Begriffe klingen irgendwie auch technisch neutral und wir müssen uns immer fragen, welche Realität versteckt sich hinter dieser Sprache. Zum Beispiel Dynamisierung der Eigenbeteiligung bedeutet, dass Menschen selber mehr zahlen müssen und die Kostenverschiebung zulasten der Betroffenen geht und das nicht nur bei einer Inflation. Wir wissen, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich in unserer Bevölkerung, die Prekarisierung immer stärker wird und dann sollen auch noch Leistungen für Betroffene abgebaut werden. Da können wir ja schon mal anfangen zu fantasieren, was das eigentlich für unseren Sozialstaat und für unsere Gesellschaft bedeutet. Aber dazu komme ich gleich noch später mit Fabienne. Was wir außerdem diskutieren wollen, ist die Situation der AusbildungskandidatInnen in Psychotherapie und dem neuen neuen Weiterbildungsreform, also wie das jetzt aktuell läuft für die Menschen, die PsychotherapeutIn werden wollen. Da sieht es nämlich auch gar nicht so rosig aus und auch das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie es mit der Psychotherapie weitergeht. Das alles wollen wir natürlich nicht diskutieren, um jetzt hier wahnsinnig viel Angst zu machen, sondern hoffentlich euch auch zu animieren, euch weiterhin zu informieren und vielleicht auch aktiv zu werden, denn ich würde sagen, wir sind angesichts dieser ganzen Dinge noch nicht wütend genug. Jetzt stelle ich aber noch ganz kurz meinen Gast vor und dann starten wir ins Gespräch. Fabienne Gutjahr ist Psychotherapeutin in Ausbildung in den Verfahren Tiefenpsychologie und Analyse, außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kassel und promoviert dort in der klinischen Psychologie und Psychotherapie. Außerdem ist Fabienne aktiv im Berliner Bündnis Psychotherapie sichern, wo Fabienne unter anderem beteiligt war bei der Orga der ersten großen Demo zur 4,5% Kürzung im März und Fabienne hat diese auch moderiert. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Wut und Interesse beim Zuhören der heutigen Folge. Ja, hi, ich freue mich, dass es so doch relativ spontan klappt und wir heute unser Gespräch führen können.
Ich freue mich auch voll, hier zu sein. Danke für die Einladung, auch wenn es ein doofes Thema ist.
Ja, doofes Thema, aber vielleicht können wir es trotzdem gut besprechen.
Ja.
Wie all meinen Gästen, das habe ich dir ja auch schon gesagt im Podcast, stelle ich dir natürlich zu Anfang die Frage, was ist denn deine Assoziation zu Mythos Psyche?
Ja, stimmt, die Frage, genau. Ja, meine spontanen Assoziationen, also ich glaube, ich verbinde so in erster Linie irgendwie so was, das Rätselhafte so damit, also irgendwie so was, was nicht ganz oder nicht gleich so verständlich ist vielleicht und gleichzeitig irgendwie so eine Faszination ausübt, also irgendwie etwas, was viele auch verstehen wollen und irgendwie entzieht sich es aber auch immer wieder. Ich glaube, das fällt mir so dazu ein. Und ich muss auch daran denken, so im, ich glaube, so eher so im spirituellen Bereich wird ja häufig so dieses, ob es eine Seele gibt oder nicht. Ich glaube, irgendwie dieses Mythos Psyche, dieses Wort Mythos evoziert für mich auch ein bisschen solche, was ist das eigentlich, gibt es das eigentlich oder wo findet man das? Also wo liegt diese Psyche? Genau, und ich denke aber auch an den tatsächlichen Mythos, also in der griechischen Mythologie über die Psyche. Mhm. Also die Frau, die war, glaube ich, sterblich und wurde dann Göttin irgendwann. Genau, ja, wäre vielleicht was für eine eigene Folge.
Ja, ich glaube, irgendwo in einer Folge wurde das auch schon mal kurz angerissen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann schon mal in den Shownotes verlinkt, aber ich suche es noch mal raus.
Ja, genau.
Ja, cool. Ja, naja, und wir werden ja heute auch über ein gar nicht so mystisches Thema sprechen und aber, ja, also ich denke irgendwie so einleitend, jetzt als ich dir so zugehört habe, habe ich so gedacht, irgendwie macht es die Psyche auch zum Mythos, wenn im Gesundheitssystem so getan wird, als wäre psychische Gesundheit irgendwie nicht, notwendig oder nicht existent,
Ja.
spannenderweise, ne?
Ja, stimmt. Also ich dachte gerade auch, es passt vielleicht auch insofern zum Thema, als dass Psyche dann für manche, vielleicht auch für Friedrich Merz, also sozusagen dieses Rätselhafte, dann wird lieber so gesagt, ah ja, das weiß ich nicht, hat nicht Hand und Fuß und muss nicht so ernst genommen werden. Also vielleicht hat es dann auch so einen Aspekt noch.
Ja, voll. Ich denke da auch gleich an irgendeinen Punkt auf dieser 66. Liste sozusagen, war, glaube ich, auch, dass nur noch Maßnahmen, also allgemein im Gesundheitssystem, die ganz, ganz evidenzbasiert sind, sozusagen gezahlt werden sollen. Und ich finde das ja auch ganz oft in der Psychotherapie, diese ganze Psychotherapie-Wirksamkeitsforschung, die ja von so vielen Faktoren irgendwie auch beeinflusst wird. Aber wir steigen ja jetzt schon so ein bisschen quer ein. Eigentlich wollte ich dir noch eine allgemeine Frage stellen. War ja meine Schuld. Ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen ein paar Punkte dieser Ideen, dieser Sparmaßnahmen runtergerattert und du weißt ja auch, worum es geht. Und ich wollte dich einfach fragen, wie geht es dir denn mit diesen ganzen diskutierten und geplanten Kürzungen und Sparmaßnahmen? Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also Kurzversion, mir geht es nicht so gut. Wie wahrscheinlich vielen in unserer Berufsgruppe gerade, aber auch generell in der Gesellschaft. Ja, also seit das mit den Kürzungen, das war ja der erste Step so Mitte März, als diese 4,5% Kürzung einfach so aus dem Nichts gefühlt beschlossen wurde. Das ist ja jetzt schon fast 2 Monate her. Seitdem habe ich das Gefühl, also bin ich immer wieder in so einem Ausnahmezustand, weil ich einerseits irgendwie meinen Beruf weiter ausüben muss, PatientInnen behandeln und so weiter, und gleichzeitig genau diese Arbeit irgendwie so mega gefährdet ist, und wir irgendwie so krass gefordert sind, gerade so viel zu informieren, zu protestieren und so weiter. Und ja, eigentlich hat niemand dafür Zeit, aber es fühlt sich so richtig nach so einer Notfallsituation an. Und ja, kriegt das auch in meinem Umfeld mit, dass es so sehr herausfordernd ist, gerade so das zu balancieren. Deswegen, genau. Mir geht es jetzt ganz persönlich, was das angeht, nicht so gut, aber auch eben, weil ich mir Sorgen mache in Bezug auf ja, PatientInnen und die Versorgung allgemein. Und ja. Ist
Ja.
schon sehr belastend, ehrlich gesagt. Ja, wie geht's dir denn
Ja.
damit?
Ja, also ich habe, ich glaube, ich war vor allem, als es mit dieser 4,5% Kürzung publik wurde, in so einem, also muss man schon sagen, ein bisschen so ein Delusional-Schockzustand. Ich war so, ach nee, das kann ja nicht sein. Also ich war wirklich so, das wird schon wieder rückgängig gemacht, das kann ja einfach nicht sein. Also ich war wirklich, glaube ich, so, ich war so fassungslos, dass ich gar nicht, also irgendein Gefühl dazu entwickeln konnte. So. Und jetzt inzwischen, also nun habe ich mich ja vor allem im Vorfeld an die Folge mit diesem, also mit dieser ganzen Liste an diskutierten Sparmaßnahmen auseinandergesetzt und habe wirklich das Gefühl, es ist einfach, also nur dystopisch. Also es bleibt immer so ein Rest von so. Ich kann das irgendwie gar nicht glauben, dass das wirklich wahr sein soll. Wo irgendwie, ne, auf der anderen Seite diese, was 108 Milliarden in die Bundeswehr fließen sollen, ins Militär und dann lese ich, dass Krankengeld gekürzt werden soll oder so. Und ich denke mir so, also was, wie kann man denn jetzt noch davon sprechen, dass Deutschland ein Sozialstaat sein soll, wenn sowas stattfindet? Also ich bin wirklich so richtig perplex irgendwie.
Ja, tatsächlich, also geht mir auch so, dass es irgendwie dann gleichzeitig auch noch so surreal ist, weil es so schräg ist irgendwie, auch wie das dann argumentiert wird. Und ja, es ist dystopisch. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich finde es auch irgendwie so schwer greifbar, was es zur Folge haben wird. Aber das, genau, da werden wir ja heute vielleicht so ein bisschen drüber reden, was wir da
Ja,
für
voll.
Ideen zu haben.
Ja.
Ja.
Ja, was sind denn so deine Fantasien? Also, ich habe auch überlegt, zum einen, also wenn man sich jetzt dieses komplette Paket mal anschaut, was bedeutet das eigentlich konkret für die Menschen? Also vor allem halt natürlich für die Betroffenen, aber natürlich auch für die Menschen, die halt im Gesundheitswesen arbeiten. Und was kommt da auf uns zu in 5 oder 10 Jahren? Also, ich weiß nicht, hast du da irgendwie schon Fantasien zu? Was sind so die Folgen, die in deinem Kopf dann so aufploppen?
Ja, also ich finde es schwer, mir das so vorzustellen, aber also was mir so als erstes auf jeden Fall dazu einfällt, ist, also dass es die soziale Ungleichheiten, die es halt ohnehin schon gibt, noch massiv verstärken wird. Also weil das ist ja eigentlich eindeutig, die am meisten unter der Reform leiden werden, sind halt gesetzlich versicherte Personen. Ich habe kürzlich bei Hart, aber fair sowas gehört. Da hat eine Person, jetzt weiß ich leider gerade nicht mehr, in welcher Rolle sie war, aber sie hat gesagt, wir haben keine Zweiklassengesellschaft, sondern eine, ich glaube, Sechsklassengesellschaft, und hat dann nochmal die gesetzlich Versicherten so aufgedröselt, weil da kann man ja auch Personen finden, die vielleicht mehr oder weniger noch privilegiert sind. Also manche können sich vielleicht trotzdem Zusatzleistungen dann noch leisten. Für die ist es dann vielleicht ein bisschen weniger schlimm. Und andere halt absolut gar nicht oder haben vielleicht auch, sind so gesetzlich versichert, aber haben vielleicht auch andere Zugangsbarrieren, aufgrund von, ja, Prekarität, Armut, keine Zeit, Sprachbarriere, was auch immer. Und dann gibt es natürlich noch Personen, die gar nicht versichert sind, über die, finde ich, wird ja auch gerade nicht gesprochen. Aber so grundsätzlich diese Ungleichheiten, die es halt eh schon gibt, werden halt weiter verschärft. Und ja, also ich finde es irgendwie so krass, auch wenn man diese also wenn man diese Vorschläge in diesem Kabinettentwurf liest, dass diese soziale Frage eigentlich gar keine Rolle spielt. Also ich habe so das Gefühl, das wird komplett unabhängig davon diskutiert. Also de facto passiert so ein Umbau des Sozialstaats oder eigentlich Abbau, finde ich, könnte man eigentlich auch sagen. Da hast du ja auch schon gerade so angedeutet. Aber das wird irgendwie nicht so transparent kommuniziert. Also ich finde, es wird so sehr, dieses ganze Framing, die ganze Narrative kommt mir mega unehrlich vor und auch so manipulativ, so ein bisschen. Und es wird irgendwie so als Gesundheitspolitik verkauft, aber eigentlich ist es einfach knallharte Finanzpolitik und es geht wenig darum, also ja, was die Bedarfe eigentlich sind von den Menschen und auch was langfristig sozusagen zur Gesundheit des Volkes oder sowas beitragen würde, ne?
Ja, voll. Ich habe auch mal in diese Finanzgesundheitskommission reingeschaut und es sind natürlich alles, also einerseits alles weiße Personen und andererseits alles Professor, Doktor, Doktors und Professorinnen und ganz viel natürlich irgendwie aus der Ökonomie und irgendwie super wenig, wo ich den Eindruck habe, wirklich aus dem praktischen Gesundheitswesen sozusagen, wo ich mir immer denke, wie kann das denn sein, dass diese Personen solche Vorschläge machen und also. Ja, und irgendwie genau wie du sagst, ich muss sogar sagen, also ich habe mir das ja heute mal reingezogen, dass ich so dachte, das wird dann natürlich immer irgendwie versucht, so zu verklausulieren, aber ich dachte, so schämen die sich nicht, dass die wirklich das so gar nicht, gar kein Geheimnis daraus machen, wie sozial unverträglich sozusagen und prekär eigentlich das ist, was sie da beschließen, ne? Also wenn man jetzt noch diese Pläne von den Bund und den Kommunen zu den Mitteln für Menschen mit Behinderungen und Kindern im Jugendbereich und so anschaut, also wie das alles so ineinander greift. Und ich mir so denke, also die Menschen, die halt eigentlich so viel Solidarität brauchen und irgendwie, ne, also morgen ist zum Beispiel in Leipzig die Demo für oder von Betroffenen von ME/CFS. Also auch da habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Ich hatte ja selber vor 2 Jahren Long-Covid und also wie da auch die Versorgung sozusagen einfach irgendwie überhaupt nicht stattfindet quasi und wie, ne, diese ganzen Sachen ist dann so parallel mitgelaufen. Was bedeutet das für psychisch kranke Menschen? Was bedeutet das für Menschen zum Beispiel mit ME/CFS oder anderen chronischen Erkrankungen? Was bedeutet das für Menschen, die langzeiterkrankt sind, für, ne, so Menschen in armen Haushalten? Und genau wie du sagst, also ich hätte jetzt natürlich den Begriff Zweiklassenmedizin gedroppt, aber vielleicht müssen wir von 6 Klassen sprechen. Du kannst mir ja den Link mal schicken, dann packe ich das mal in die Shownotes, für die Person, die es interessiert.
Ja, schicke ich dir gerne, weil ich kann die 6 jetzt auch nicht mehr alle aufdröseln, aber ich fand es irgendwie eine ganz interessante Perspektive, dann auch nochmal so, das so ein bisschen differenzierter zu betrachten.
Ich finde es auch irgendwie so absurd, dass, also ich denke wirklich so, und ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt öffentlich sagen kann. Ich denke mir so, sind die eigentlich blöd? Also, weil diese Sparmaßnahmen jetzt ja vielleicht kurzfristig irgendwie nochmal Geld generieren auf Nacken von, aber langfristig ja die Kosten irgendwie einfach immens steigen. Und ich mir so denke, also, das sind doch alles Menschen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen und die Folgen auch eigentlich absehen können. Also.
Ja, das ist tatsächlich auch so der Aspekt, wo ich wirklich so an die Grenzen, also ich kann das nicht verstehen. Also ich frage,
Ja.
also ich gehe davon aus, dass sie nicht so dumm sind. Und dann muss ich quasi davon ausgehen, dass es irgendwie wirklich so
Ja.
Kalkül ist. Und dann finde ich es eigentlich noch bitterer. Also ich weiß es nicht, weil ich hatte jetzt zum Beispiel kürzlich auch also an meinem Institut, wo ich meine Psychotherapieausbildung mache, haben wir den MdB, also den Direktkandidaten aus dem Bezirk, zu uns eingeladen und der ist der Einladung auch gefolgt, ein CDUler tatsächlich. Und wir haben mit dem darüber gesprochen und der war auch sehr offen dafür und hat viele Fragen gestellt. Und da hatte ich dann wirklich so den Eindruck, also der ist jetzt auch nicht irgendwie im Gesundheitsbereich, der ist in einem anderen Bereich. Das heißt, es ist jetzt auch nicht sein Spezialgebiet, aber der wusste das alles gar nicht. Und ich glaube, dann viele Bundestagsabgeordnete oder ParlamentarierInnen wissen es auch wirklich nicht. Also da würde ich jetzt nicht sagen, die sind dumm, aber das ist halt irgendwie nicht deren Bereich oder da fehlt dann irgendwie so ein bisschen das Wissen. Und sobald man mit denen ins Gespräch geht und die aufklärt, ja, sind die da auch irgendwie offen für ihre Meinung anzupassen. So habe ich es jetzt tatsächlich erlebt, so im direkten Kontakt. Aber ich glaube halt jetzt das Bundesgesundheitsministerium, Nina Wagen, mit den ganzen, also da denke ich mir, es ist ja schon eine bewusste Entscheidung, welche Zahlen man ranzieht und welche nicht. Und da kann ich quasi nicht mehr denken, ah nee, die sind einfach uninformiert, sondern da denke ich, nee, das ist eine ganz bewusste Entscheidung und irgendwie auch so ein bewusstes, so ein Menschenbild, was dahinter steht, und ein Bild von Gesellschaft, der sogenannten Solidargemeinschaft heißt ja immer. Und ja, irgendwie verstehe ich das schon so, dass Gesundheit einfach dann immer mehr so individualisiert wird. Jeder ist selber verantwortlich. Das steht auch, glaube ich, es gibt so ein Zitat, genau, ein Zitat aus dem Referentenentwurf, Stichwort Eigenverantwortung. Die Krankenkassen stellen den Versicherten die Leistungen zur Verfügung, soweit diese Leistungen nicht der Eigenverantwortung der Versicherten zugerechnet werden. Also ich weiß nicht, wie die das dann sozusagen messen wollen oder rausfinden wollen, aber an sich von der, also finde ich es halt bisschen erschreckend, was für ein Menschenbild so ein bisschen dahinter steckt. Also so es generell finde ich, liest sich der Referentenentwurf so, dass da irgendwie viel so Misstrauen, Kontrolle, Eigenverantwortung, anstatt halt eben ein solidarisches Prinzip und irgendwie ist es so eine gemeinsame Aufgabe.
Ja, also ich denke irgendwie auch, dass, also wenn man sich jetzt, also wenn man sich damit beschäftigt, dann finde ich, ist es irgendwie auch eigentlich gar nicht mehr, kann man nicht sagen, dass es radikal ist, eine Kapitalismus- und Neoliberalismuskritik zu äußern. Also ich finde das jetzt sowieso nicht so radikal, ist meine persönliche Haltung, aber also weißt du, wenn man liest das und man kann, es kann mir doch niemand erzählen, dass eine Person sich das durchliest und denkt, ah ja, das finde ich, das macht irgendwie Sinn für uns als menschliche Gemeinschaft, außer man sitzt halt auf einem Berg voll Kohle und denkt so, ja, na
Ja.
klar will ich mein Geld nicht ausgeben für andere und deren Gesundheit, weil dafür sind sie ja selber verantwortlich, so irgendwie. Ja.
Voll. Ja, also da bin ich voll bei dir. Wenig überraschender, genau. Ja, aber ich finde auch wirklich, also wenn man das so, das wird dann immer so als linksradikale Ideen abgetan oder so, aber ich finde das eigentlich, also ich finde es andersrum so schräg, dass es so normalisiert ist, dass Gesundheit eine Frage des Geldbeutels ist. Also weil ich glaube, das wird ja niemand bestreiten können, dass auch jetzt schon sozusagen privatversicherte Patientinnen oder Personen, die halt selber Leistungen aus der eigenen Tasche bezahlen können, bevorteilt sind. Also das ist ja schon so. Und dass man das überhaupt normal findet, finde ich irgendwie schräg. Also wieso sollte denn eine reiche Person mehr Recht auf Versorgung haben?
Ja, und ich habe auch noch gedacht, irgendwie, es wird so ganz komisch alles umgedreht. Also nicht nur so wie Gesundheit wird zu einem Gut, was man sich erwerben muss, irgendwie käuflich ein Stück weit. Aber zum anderen auch, also wenn man irgendwie so, in Gesundheitsberichte reinguckt, Menschen mit Armutserfahrung zum Beispiel haben ja einfach eine kürzere Lebenserwartung, die nehmen viel weniger an Vorsorgeprogrammen teil, weil die irgendwie einfach nicht erreicht werden durch die Aufklärung. Und sie, also das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, ne, mit Tabak und Alkohol soll jetzt höher besteuert werden, wo man erstmal denkt, okay, das macht irgendwie eigentlich Sinn, weil das ist ja nicht gut für unsere Gesundheit. Und gleichzeitig Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen und in Armut trinken häufig mehr oder vor allem rauchen mehr. Und die Frage wird gar nicht gestellt, warum ist das so? Also was muss da kompensiert werden für einen Druck auf deren Leben? Sondern es wird nur gesagt, naja, die sind doch selber verantwortlich, können doch einfach aufhören zu rauchen. Ne? Und so dieses, die Folgen davon. Also vorhin, als du das vorgelesen hast mit dieser Eigenverantwortlichkeit, dachte ich auch so, ist das dann auch sowas wie, man kriegt irgendwie Krebs, weil man geraucht hat und da ist das, also fällt das auch unter Eigenverantwortung? Weißt du, was ich meine? Also, und es ist so absurd, das auszusprechen und auf der anderen Seite denke ich, also wenn man sich das jetzt alles mal so anschaut, wirkt das gleich gar nicht mehr so absurd, dieser Gedanke.
Ja, voll krass, wenn man das mal weiterdenkt. Ja. Und irgendwie auch gruselig die Vorstellung, wie das dann genau festgemacht werden soll. Also halt auch wieder so dieses Misstrauen. Und es passt ja auch irgendwie voll zu der Politik von Merz, gerade auch alles, was voranging mit dem, ja, alle sind einfach zu faul,
Ja,
quasi so in
ja.
seinem Weltbild, ne, und arbeiten zu wenig. Und es wird sich einfach gar nicht angeguckt, warum Personen sich krank melden oder warum es bestimmte Probleme gibt. Ja, mit der Tabak- und Alkoholsteuer da bin ich mir jetzt gerade irgendwie gar nicht sicher, ist das jetzt in diesem Kabinettentwurf drin? Weil ich glaube, manche Sachen sind ja auch noch rausgeflogen. Also ich weiß es jetzt gerade nur bei der Zuckersteuer. Das war ja auch ein Vorschlag von diesen 66 Vorschlägen. Und die hat es jetzt, glaube ich, nicht in den Entwurf geschafft. Und da muss ich sagen, also ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber ich fand es interessant, dass die dann am Ende nicht reinkam. Ich glaube, das kann man auch so kritisch sehen, also in so eine Richtung, wie du auch gerade argumentiert hast. Aber was ich da gelesen habe aus, ich glaube, in Großbritannien oder so gibt es das. Also wurde das irgendwann eingeführt, eine Zuckersteuer. Und da hat es tatsächlich nicht dazu, also da hat es dazu geführt, dass dann die Softdrink-Hersteller einfach den Zuckeranteil verringert haben, damit sie die Getränke nicht teurer machen müssen, damit die Leute das halt trotzdem weiterhin kaufen. Und in dem Sinne finde ich das eigentlich eine sinnvolle Maßnahme, weil wenn das einfach dazu führt, dass weniger Zucker in Produkte gemacht wird und Menschen dadurch indirekt, ohne dass sie andere Kaufentscheidungen treffen müssen, gesünder sind, Diabetes vielleicht verringert wird und so, dann denke ich, das wäre eigentlich eine gute langfristige Maßnahme. Und da denke ich so, klar, das hat es jetzt nicht reingeschafft, weil die Zuckerlobby wahrscheinlich zu, also ist jetzt meine Fantasie, aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so weit hergeholt, weil die halt eine Lobby haben. Und genauso wie
Ja.
die Pharmaindustrie, ne? Also alle Industrien werden eigentlich voll geschont, mal wieder. Und die, die halt leiden, sind die gesetzlich Versicherten, also die PatientInnen und die quasi LeistungserbringerInnen, heißt es ja immer, also wir PsychotherapeutInnen oder ÄrztInnen. Und das, also genau, und es wird ja immer gesagt, alle sollen beteiligt werden. Und dann wird immer so, finde ich das so geframed, ja, dass auch die LeistungserbringerInnen, die müssen jetzt auch das mittragen. Und da wird aber gar nicht irgendwie, finde ich, so genau dann aufgedröselt, wer eigentlich. Also, dass zum Beispiel die Pharmaindustrie oder so verhältnismäßig ziemlich verschont bleibt, wo eigentlich das meiste Geld liegt. Und zum Beispiel die PsychotherapeutInnen. Da kommen wir vielleicht noch spezifischer auch hin, aber der geringste, also die am geringsten verdienende Facharztgruppe ist und erwiesenermaßen, glaube ich, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis hat im gesamten Gesundheitssystem. Also wir sind ja schon super billig, kann man so sagen, und sparen der Volkswirtschaft Geld langfristig und trotzdem wird dann da so krass gestrichen.
Ja. Ja, und ich meine, PsychotherapeutInnen haben ja nicht wirklich eine Lobby, ne? Und das ist ja auch,
Ja.
also schlimm wie, also dem müssen wir jetzt, vielleicht kann man, das wird dann ganz wild, aber so überhaupt diese ganze Lobby, dieser ganze Lobbyismus und das alles irgendwie darauf basiert, finde ich auch einfach komplett crazy. Aber du hast jetzt gerade schon so schön übergeleitet, ich mache mal jetzt nicht hier noch so einen Schlenker. Thema Psychotherapie. Magst du mal erzählen, du bist ja engagiert im Aktionsbündnis Psychotherapie sichern. Warum sind wir eigentlich jetzt gerade so wütend alle? Hast ja auch eingangs gesagt, uns geht's nicht so gut. Was ist los?
Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen Nach 2 Monaten wütend sein, das ist gar nicht so leicht, das irgendwie so runterzubrechen. Ja, ich glaube, es hat viele Ebenen, die wir jetzt auch schon so angesprochen haben. Aber also ich meine, im März, als das mit der 4,5% Kürzung kam, das war ja schon mal irgendwie so die erste Frechheit. Und ich finde es so fast so ein bisschen, wenn ich so zurückdenke, denke ich fast so, oh Gott, wie naiv waren wir so, da wussten wir am Anfang noch gar nicht, dass jetzt noch viel mehr kommt. Also mit Budgetierung und so weiter. Aber genau, also warum sind wir wütend? Ich glaube, es ist so, ich habe so ein Gefühl und so geht es, glaube ich, vielen, dass psychische Gesundheit einfach immer noch gar nicht ernst genommen wird, dass gar nicht verstanden wird, was wir machen, also was das für eine Arbeit ist und dass sie auch einfach, also nicht gewertschätzt wird. Und ja, irgendwie diese Entwertung finde ich irgendwie ziemlich bitter, also vor allem vor dem Hintergrund, was wir für eine Ausbildung haben, also ein Studium mit Bachelor und Master, also mindestens 5 Jahre, oft eher länger, und dann, also quasi mit einem akademischen Masterabschluss, dann noch eine weitere Ausbildung von in der Regel mindestens 5 Jahren, die wir selber bezahlen, mehrere 10.000 Euro. Also wir sind hochqualifizierte Fachkräfte, und die Ausbildung ist ja auch mit vielen Entbehrungen verbunden. Das erleben wir beide ja jetzt gerade so ganz aktuell, weil wir uns in diesem Abschnitt befinden. Und ja, da ist das irgendwie, finde ich, ein Schlag ins Gesicht. Also weil, wenn man jetzt eben auch da, wenn man nicht reich ist oder reiche Eltern hat, dann muss man sich für die Ausbildung verschulden oder man muss neben der zeitintensiven Ausbildung noch weitere Jobs machen, um die sich zu finanzieren. Also es hat viele zeitliche, finanzielle Entbehrungen gehen damit einher. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn man weiß, dass man danach einen einigermaßen sicheren Job hat. Und so fühlte sich das für mich bisher eigentlich an. Und jetzt ist es halt plötzlich so in Frage gestellt. Und ja, das habe ich irgendwie ganz durcheinander geredet. Aber
Ja.
das sind irgendwie viele Aspekte, die, glaube ich, dazu beitragen, dass wir sauer sind. Und dann sind wir natürlich sauer für unsere Patientinnen in allererster Linie. Das ist das allergrößte Problem, weil ich meine, wir können im Zweifel, und das ist ja auch das Fatale, jetzt, was du vorhin meintest, was ist in 5 bis 10 Jahren, wir können im Zweifel halt dann auf Privatleistungen uns mehr konzentrieren, also dann halt Therapie für Leute, die sich leisten können. Ich will das nicht, aber diese Gedanken muss man sich, glaube ich, machen, wenn man irgendwie sich für die Ausbildung verschuldet hat, muss man es halt irgendwie wieder abbezahlen. Genau, und das bedeutet, dass am Ende die halt zu kurz kommen, sind die gesetzlich versicherten Patienten, die keine Mittel haben und die jetzt schon unterversorgt sind, sind ja ewig lange Wartezeiten, die werden sich verlängern. Ja,
Ja.
viele Gründe, sauer zu
Ja,
sein.
voll. Ja, vielleicht können
Ja.
wir ja mal so nach und nach irgendwie noch ein bisschen darüber sprechen. Also das eine ist natürlich irgendwie, also das die Psyche, also wir wissen ja aus Studien, dass psychische Erkrankungen seit Jahren zunehmen. Ob das jetzt nun wirklich eine Zunahme ist unter dem Druck des Zustandes der Welt sozusagen oder ob es halt auch einfach ein Bewusstsein dafür gibt, in Stigmatisierung Menschen sich eher versuchen, Hilfe zu holen und trotzdem ne, gleichzeitig monatelange Wartezeiten, es gibt zu wenig Kassensitze, das heißt, genau, eben man muss über die Privatwirtschaft gehen, Personalmangel und die Kliniken sind ja auch alle überfüllt, also ich habe ja, arbeite noch in der Forschungsgruppe in der Psychiatrie und kriege dadurch sozusagen diese Psychiatrie-Realitäten auch noch ein bisschen mit. Und ich habe lustigerweise jetzt gerade ein Video noch kurz vor unserer Aufnahme gesehen von ZDF Heute Show, einen kurzen Interviewausschnitt mit Karl Lauterbach, wo er gefragt wird zu diesen ganzen Maßnahmen und ne, so nach dem Motto, ja, die Wartezeiten für Psychotherapie sind ja jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr oder länger. Und dann sagt er so sinngemäß, naja, warten Sie mal jetzt noch ein paar Monate ab, da werden Sie dann glückserfüllt sozusagen sehnsuchtsvoll zurückblicken auf diese Zeit, wo die Wartezeit nur 6 Monate
Ja.
betraf. Genau.
Hat
Vielleicht,
er recht.
ja, genau.
Slay,
Ja.
Karl.
Vielleicht können wir ja mal nochmal so ein bisschen aufdröseln. Du hast es ja schon angeschnitten. Was bedeuten denn eigentlich diese Kürzungen jetzt tatsächlich für die Realität Psychotherapie? Also, wir haben die Honorarkürzung um 4,5% angesprochen, die Budgetierung, der Wegfall dieses KZT-1-Zuschlages. Weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Und was bedeutet das konkret für BehandlerInnen und für Patientinnen eigentlich?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob du was vergessen hast, weil ich habe jetzt auch nicht jeden einzelnen Punkt so auf dem Schirm, aber ich glaube, die wichtigsten waren das, also die Kürzung und vor allem halt auch die Budgetierung, ne? Und ja, was bedeutet das konkret? Also durch die Budgetierung und die anderen Maßnahmen der Deckelung oder auch der Wegfall von dem KZT-Zuschlag das Einkommen wird de facto noch viel mehr einbüßen als diese 4,5%. Also ich habe jetzt, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt eine Berechnung der DPTV, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mir ist jetzt in den letzten Tagen die Zahl von bis zu 25% Einkommenseinbußen untergekommen. Also wenn man sozusagen die 4,5 sind beschlossene Sache und die Budgetierung, die führt ja auch dazu, dass eben nicht jede Stunde einfach vergütet wird und je mehr man arbeitet, desto mehr Stundenlohn hat man, sondern das ist ja gedeckelt. Und am Ende des Quartals wird dann halt irgendwie geguckt, okay, wie viel kann ausgeschüttet werden. Das heißt, im Zweifel sind dann einige Stunden, die man gearbeitet hat, unbezahlt. Und genau, das heißt de facto, das ist so krass, oder? Also und de facto heißt es, dass eben es nicht nur diese 4,5% Einbußen sind, sondern halt bis zu 25%. Und auch mit dem KZT-Zuschlag, also all diese Dinge. Man kann ja quasi diesen Entwurf, also die Überschrift wäre ja einfach Deckelung von allem. Also so ein bisschen von Einkommen, also genau, es ist überall einfach weniger, was wir
Ja.
so bekommen. Genau, und ich glaube, das führt einfach zu extremer Planungsunsicherheit für Praxen. Es gab jetzt auch so eine Umfrage von der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin, die hat irgendwie 2.500 niedergelassene Ärztinnen und also PsychotherapeutInnen befragt. Und da haben irgendwie, ich glaube, über die Hälfte haben gesagt, dass sie Existenzängste haben. 70% oder so haben gesagt, sie können unter diesen Bedingungen keine Niederlassung mehr empfehlen, also auch dem Nachwuchs nicht. Voll viele ziehen irgendwie eine frühzeitige Praxisaufgabe in Betracht oder so. Und genau, also auch die überwältigende Mehrheit rechnet ganz fest mit Verschlechterungen der Versorgung für gesetzlich Versicherte. Also.
Ja, voll. Ja, es ist halt irgendwie krass, weil ich habe auch so oft in meinem Studium und jetzt auch während der Ausbildung von Leuten, die nicht in dem Bereich arbeiten, gehört, ach, da wirst du bestimmt später mal reich. Und ich war so, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Und jetzt bin ich so, vielleicht auch eher das Gegenteil. Also, nur trotzdem, man muss ja sagen, hast du ja auch schon aufgezählt, wir sind ja akademisiert, ne? Und das ist also, aber das, ich finde das krass, dass ein Berufsstand, der eigentlich irgendwie vermeintlich ja mit so Prestige, muss man ja auch schon sagen, und irgendwie mit einem gewissen Einkommen assoziiert ist, jetzt, also, dass es in so eine Situation kommt. Und ich meine, da sprechen wir ja noch gar nicht über die Prekarität von anderen Berufen. Ne? Also wenn wir in die Pflege gucken zum Beispiel, ne, mit diesen Sparmaßnahmen. Aber genau, ich finde das irgendwie echt, echt krass. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was mich irgendwie so fassungslos macht. Das, also wie du auch vorhin gesagt hast, so ich dachte irgendwie, meine berufliche Zukunft ist gesichert und jetzt ist es so, ne? Genau, und ich denke dann halt auch ganz oft, also dadurch, dass ich für mich eh erstmal nicht so unbedingt in Erwägung gezogen habe, einen Kassensitz, mich auf einen Kassensitz zu bewerben, weil muss man ja auch erstmal bezahlen. Das kommt ja auch noch dazu, ne, dass man, wie sehr man sich von einem Kassensitz eigentlich verschulden muss, wenn man nicht irgendwie reiche Eltern hat oder geerbt hat oder so. Und dann dieses privat zu arbeiten, da geht es mir halt wie dir, dass ich sage, ich möchte halt nicht nur bestimmten Menschen eine Therapie ermöglichen. Das ist einfach auch nicht mein Selbstverständnis sozusagen für meinen Beruf. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze, ne? Also dass man auch Soliplätze anbieten kann oder so ein, wie so ein Refinanzierungssystem, also so einen gestaffelten Betrag. Aber selbst da denke ich mir so, letztendlich kann man nicht, also angenommen jetzt jemand sagt, ich bezahle jetzt sozusagen, ich mache einen Soli-Platz, also ich bezahle mehr für meine Behandlung, damit jemand anders eine Behandlung bekommen kann. Lass mal sagen, jetzt 140 Euro pro Sitzung, weil ich es mir leisten kann. Dann heißt das also, wenn man im Schnitt 100 Euro für eine Sitzung rechnet, dann sind es trotzdem nur 40 Euro, die dann den Soli-Platz finanzieren würden, zum Beispiel in diesem, ne, und das heißt, ich würde ja trotzdem in Kauf nehmen, aus meinem solidarischen Verständnis heraus, meine Arbeit vergünstigt anzubieten. Und das ist ja in Ordnung, weißt du, das kann man ja machen, aber das heißt ja, also zusammen mit diesen Sparmaßnahmen heißt es ja irgendwie, dass wenn uns die Gesundheit, die psychische Gesundheit von Personen am Herzen liegt und wir unsere Arbeit irgendwie machen möchten, dann müssen wir das in Kauf nehmen. So, und das finde ich irgendwie
Toll.
krass.
Ja, und irgendwie ist es auch, also es ist ja dann so ehrenhaft, wenn das einzelne idealistische TherapeutInnen so machen oder auch Patientis, die sozusagen sich das leisten können und sagen, ich mache so ein Soli, also ich zahle mehr, damit jemand anderes auch Therapie machen kann. Aber es ist irgendwie, es sollte nicht so gelöst werden. Also so sollte nicht, also ja, es ist eigentlich die eine politische Verantwortung und eine strukturelle Verantwortung, der dann nicht nachgekommen wird. Und dann, ja, so also das ist irgendwie echt bitter. Also, und ich denke auch, was du meintest mit dem, also jetzt mit diesem Es wird immer dann irgendwelche idealistischen TherapeutInnen geben, die das dann irgendwie ermöglichen. Und das ist ja auch gut. Und ich glaube, viele wählen ja diesen Beruf auch. Also eben, wir wählen ihn nicht wegen des Geldes, auch wenn dieser, mir begegnet das auch häufig, dieses, ach ja, dann bist du ganz reich und so. Und ich denke so, naja, ich bin jetzt irgendwie Mitte 30 und ich will jetzt meinen Kontostand nicht sagen, aber ja, die Ausbildung ist teuer. Genau, also es gibt irgendwie so voll die Fehlwahrnehmung und ich will auch gar nicht sagen, also ich glaube später eben, es ist ja eigentlich bisher, es ist ja ein gut bezahlter Beruf, deswegen nimmt man das auch auf sich und es ist dann, genau, also uns geht es ja dann später nicht schlecht, Stand jetzt. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn sich das jetzt so verändert, aber es ist halt, genau, ich finde es dann schon interessant, weil ich höre auch öfters mal, dass so Kolleginnen sagen, aha, irgendwie trauen sie sich auch gar nicht so mehr zu, oder jetzt da so einen Protest, in den Protest zu gehen, weil irgendwie sind wir ja schon privilegiert und so. Und mir ging das am Anfang tatsächlich auch so. Und als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, dachte ich so, nee, das ist auch wieder so typisch unsere Berufsgruppe, dass man dann irgendwie aus Idealismus, Altruismus und irgendwie so ein bisschen Leidensbereitschaft dann sich so damit zufrieden gibt und irgendwie selber auch so ein bisschen die Arbeit entwertet, die halt mega anspruchsvoll ist und sehr viel Verantwortung auch mit sich bringt und diesen langen Ausbildungsweg, der muss sich ja irgendwie so ausgleichen. Und es ist halt eine so weiblich dominierte Berufsgruppe, ne? Also es ist auch wieder typisch, dass jetzt genau da irgendwie lange sich halt nicht beklagt wurde und dass es da so eine Haltung gibt von, wir dürfen irgendwie nicht mehr fordern, so. Also, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, warum es vielleicht auch diese Entwertung der Berufsgruppe gibt, ne? Aber also, ja, also als du das gerade meintest, also mit dem, mit diesen, also mit dieser Idee, dass PsychotherapeutInnen irgendwie reich sind oder so, dachte ich so, ja, stimmt. Also ich merke das bei mir selber, dass ich einerseits denke, Gott, anderen Berufsgruppen geht es viel schlechter und das stimmt auch. Also ich finde es auch wichtig zu sagen, dass irgendwie Pflege, soziale Arbeit, Hebammen und so weiter noch viel prekarisierter sind. Aber es ist halt auch nicht die Lösung, das so zu vergleichen und dann, also im Gegenteil, wir sollten halt irgendwie alle an einem Strang ziehen und die Bedingungen für alle
Ja,
verbessern.
das ist ja auch, ne, diese Vereinzelung sozusagen im Kapitalismus, dass wir jetzt dann sagen, naja, wer hat denn jetzt von den Gesundheitsberufen eigentlich das meiste Geld, anstatt zu sagen, naja, im Gesundheitssystem sollte halt vielleicht einfach nicht gespart werden, wir sollten uns gar nicht diese Fragen irgendwie stellen müssen. Aber ich habe genau vorhin auch gedacht, weil du über die Wertschätzung unserer Arbeit gesprochen hast und jetzt nochmal sozusagen den Geschlechtereffekt unseres Berufs, dass irgendwie ja die Arbeit, die wir machen, also manchmal denke ich auch so, ich glaube, Menschen haben irgendwie nicht so eine Vorstellung davon, wie anstrengend das auch wirklich ist. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive als TPlerin sprechen und ich weiß nicht, ob das Verhaltenstherapeuten auch so empfinden, aber wahrscheinlich, weil ich finde es einfach wirklich krass anstrengend, mindestens 6 oder 7 Personen am Stück einfach zuzuhören und darauf zu reagieren und emotional mitzuschwingen und mir Gedanken zu machen. Das sind ja auch einfach Geschichten, Lebensgeschichten, die wir uns da tagtäglich anhören, wo wir genau, wo wir mitgehen. Das nehmen wir vielleicht auch irgendwie mal mit nach Hause. Und ich sage nicht, dass nicht zum Beispiel Menschen, die auf einer Intensivstation arbeiten, auch am Tag einfach schlimme Sachen sehen und das mit nach Hause nehmen, weißt du? Also ich glaube, wir sollten sowieso auch noch mal über so Psychohygiene und solche Dinge in so Gesundheitsberufen, muss man auch mal reden. Aber das, glaube ich, viele immer so denken, naja, was macht denn ihr da halt schon? Da füllt er halt ein paar Arbeitsblätter aus, dann redet er mit denen eine halbe Stunde, wie die Woche so war. Und weißt du, so irgendwie, so ein Vibe gibt mir das irgendwie, das gar nicht klar ist. Wir machen da Beziehungsarbeit, wir gehen Beziehungen mit so vielen Menschen ein, wir stehen uns zur Verfügung, wir sind irgendwie emotional erreichbar, wir sind genau, sind empathisch und ich merke immer wieder, wie das mein ganzes System auch irgendwie erschöpft. Und wie ich dann zum Beispiel nach der Arbeit halt Menschen, die mir halt in meinem Privatleben wichtig sind, nicht mehr richtig zuhören kann, weil ich sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr reden, ich will jetzt mir mal hier meine Serie anglotzen und nicht auf jemanden reagieren müssen. Also, ne, es ist. Und trotzdem mache ich diesen Beruf gerne, aber es ist etwas, was uns halt auch einfach wirklich beeinflusst und so, ne? Und dass das dann so wenig wertgeschätzt wird. Aber ich finde, es steht auch einfach selbst stellvertretend für dieses System, ne? Wo du halt nach deiner Arbeitskraft und Leistung bewertet wirst und all diese ganzen, in Anführungsstrichen, weichen Kriterien, dieses Zwischenmenschliche so voll verloren geht und nicht gewertschätzt wird, ne?
Voll, ja. Und ich glaube auch, also Ja, also ich glaube, so an der Stelle, vielleicht ist das auch so ein Hintergrund für, also warum in der Psychotherapie jetzt ausgerechnet so gekürzt werden soll, dass quasi ja Psychotherapie in gewisser Weise halt kollidiert mit so einem neoliberalen Verständnis oder Gesundheitslogik. Also weil genau unsere Arbeit, da wären wir wieder beim Mythos Psyche vielleicht auch. Wie du gesagt hast, es geht halt um Beziehung, es geht um Zeit, es geht um Reflexionsräume. Und das können wir ja auch nicht verschnellern oder verdichten. Das ist ja auch noch so ein relevanter Aspekt, wenn man sich jetzt diese Sparvorschläge anguckt, dass andere, also andere ärztliche Gruppen trifft das ja auch. Ich glaube, die Hausärztinnen sind gerade auch ziemlich am Leiden, auch schon länger. Und die wollen auch natürlich nicht ihre Zeit verdichten und so, aber die haben zumindest noch die Möglichkeit, bestimmte andere Leistungen dann abzurechnen, manches ein bisschen schneller zu machen. Die wollen nicht so arbeiten, die haben auch voll die hohe Burnout-Rate, aber da gibt es so ein bisschen mehr Spielraum, Dinge anzupassen und den haben wir ja gar nicht, sondern eine Stunde geht halt 50 Minuten und das hat auch einen Sinn und man kann nicht einfach in 10 Minuten oder so. Und genau, und das ist ja auch so voll konträr zu dieser neoliberalen oder kapitalistischen Logik. Also dieses einfach so Zeit zu haben und eben, wir brauchen nur zwei Stühle oder eine Couch und einen Stuhl, je nachdem. Mehr brauchen wir nicht. Und das, von außen ist es dann vielleicht so ein bisschen so, hä? Aber was ist dann das Ergebnis oder sowas? Und das, weil das nicht sofort messbar ist.
Ja, voll.
Und dass sich das so dieser Logik ein bisschen entzieht. Und dass es deswegen vielleicht hat die CDU auch Angst vor uns, was wir da machen oder keine Ahnung. Und weil das so unkontrollierbar auf die erscheint. Ne? Und ja.
Ja, voll. Und irgendwie dachte ich gerade auch so, es geht so viel um Beziehungen in der Psychotherapie. Also die therapeutische Beziehung ist ja nachgewiesenerweise das Kriterium, an dem sich der therapeutische Erfolg messen lässt. Und was ist im Kapitalismus und Neoliberalismus nicht präsent oder soll nicht gefördert werden? Beziehungen zwischenmenschliche, sondern es geht nur um Arbeitsleistung und um Ausbeutung und um Anreichern von Geld. So.
Ja.
Und irgendwie ist es so. Genau, also ich kriege auch immer, das ist jetzt auch wieder, geht so ein bisschen Richtung Off-Topic, aber so, wenn es um so KI-gestützte Therapie geht oder so App-Anwendungen und so weiter und so fort. Und ich sehe schon, also, aber das, naja, jetzt geht es ganz wild in meinem Kopf. Also, wenn wir diese Versorgungslücke anschauen und diese langen Wartezeiten, dann macht es für mich irgendwie Sinn zu sagen, man braucht vielleicht etwas, wo PatientInnen einfach niedrigschwellig erstmal eine Hilfe bekommen. Und vielleicht kann das eine App sein, aber das ersetzt einfach nicht den Aspekt der Zwischenmenschlichkeit, der so, also für unsere mentale, also wieso gehen wir denn zum Physiotherapeuten, wenn wir Probleme haben im Rücken? Warum kann man es nicht einfach alleine regeln? Und irgendwie ist es auch, wir sind ja soziale Wesen und wenn wir irgendwie, ne, also wir brauchen jemanden, der uns spiegelt und uns reflektiert und mit uns ins Gespräch geht. Und manchmal ist das eine Arbeit, die im sozialen Umfeld, also ich meine, community-based Care brauchen wir natürlich auch einfach noch viel mehr, aber da sind wir ja noch mal weiter davon entfernt. Aber weißt du, was ich meine? Es ist einfach an sich etwas, eine Arbeit, ein Aspekt, der überhaupt nicht, der keine Relevanz verdient, sozusagen.
Voll. Und es ist eigentlich voll absurd, weil einerseits, wie wir jetzt gerade gesagt haben, ne, es entzieht sich so ein bisschen dieser kapitalistischen Logik. Gleichzeitig ist es ja, also erstens ist Psychotherapie evidenzbasiert, also es ist ja auch bewiesen, dass Psychotherapie und zwar der echte Kontakt und so, dass das wirkt und dass es auch besser wirkt als andere Interventionen oder so. Und es ist ja auch erwiesen, dass es halt Geld spart sogar. Also es hat ja sogar einen wirtschaftlichen Nutzen. Mir persönlich, also ja, genau, finde ich, ist dann auch so eine doppelte, ja genau, einerseits denke ich, kann in Psychotherapie ja auch sowas passieren, wie man hinterfragt vielleicht auch das System oder seinen Beruf oder kommt zu einer Entscheidung zum Beispiel im besten Fall ja vielleicht auch, weiß ich nicht, Arbeitsstunden zu reduzieren oder so. Also es muss jetzt, also ne, aber gleichzeitig ist ja de facto, ist es ja so, dass wir sogar der Volkswirtschaft dienen. Es kursiert, finde ich, immer diese Zahl mit dem ein investierter Euro in Psychotherapie sind dann irgendwie 2 bis 4 Euro gesparte Kosten an anderer Stelle. Also weil halt Krankheitsausfälle, Arbeitsausfälle vermindert werden, Chronifizierung, somatische Erkrankungen, also Psychotherapie ist ja auch Prävention und also ja, und führt auch dazu, dass vielleicht andere somatische Erkrankungen weniger stark ins Gewicht fallen und Folgekosten verursachen und so weiter.
Ja, voll. Damit, genau, also ich denke, am Ende des Tages kann man halt allein einfach auch schon damit argumentieren, weil viele
Ja.
Menschen sozusagen das sozial-zwischenmenschliche nicht in der Politik, viele Menschen in der CDU, Grüße gehen raus an Friedrich, nicht wertschätzen. Aber genau, eigentlich sollte ja diese Hochrechnung nutzen, aber tut es halt nicht, ne? Sondern das,
Nee.
was, und darüber, also das haben wir ja auch schon angeschnitten, aber auch vielleicht, um das nochmal so deutlich zu sagen, dass das, was da entsteht, diese Versorgungslücke, also es ist ja nicht nur, wir jammern ja jetzt nicht nur im Sinne von, oh, wir werden schlechter bezahlt, sondern es geht, wie hast du ja auch gesagt, es geht auch um die Patientinnen, um die Versorgungslücke. Die Wartezeiten werden noch länger. Es wird noch mehr Chronifizierung geben und natürlich auch mehr Krankenhausaufenthalte, wobei in der Psychiatrie ja auch gespart und gekürzt wird. Da gibt es auch nicht genügend Plätze und Personalmangel. Und dann führt es ja auch, und wenn man dir jetzt sozusagen dieser volkswirtschaftlichen Logik folgt, wieder mehr Arbeitsunfähigkeiten. Gleichzeitig sind neue Regelungen fürs Krankengeld angedacht, nämlich Kürzungen. Das heißt, die Prekarisierung von psychisch kranken Menschen, und es geht ja in beide Richtungen, ne? Also psychisch kranke Menschen sind armutsgefährdet und Menschen mit Armutserfahrung sind gefährdeter für psychische
Ja.
Erkrankungen. Und das wird ja alles also einfach nur noch schlimmer. So.
Ja.
Okay, na gut, jetzt haben wir schon darüber geredet, warum wir deswegen wütend sind. Schauen wir uns vielleicht noch einen anderen Aspekt an, nämlich, also einerseits wird Psychotherapie auf eine Weise ja gesellschaftlich immer wichtiger oder irgendwie anerkannter, ne? Also Menschen begeben sich eher in Psychotherapie oder möchten, wenn sie denn einen Platz finden. Und gleichzeitig ist die Ausbildung bzw. die Weiterbildung aber strukturell ja so wahnsinnig prekär. Das hast du auch schon angedeutet. Also wie ist denn eigentlich die Situation für Pias und jetzt sozusagen die neue Weiterbildungssituation? Vielleicht kannst du das ja auch mal kurz aufgreifen, weil ich glaube, vielen Menschen, vielleicht die eben nicht in dieser Situation sind, ist auch gar nicht klar, was da eigentlich bei uns abgeht. Also was heißt denn das eigentlich, sich zur Psychotherapeutin ausbilden zu oder weiterbilden zu lassen? Und was ist das Problem daran?
Ja, genau, voll gut, dass du das ansprichst, weil also das eine, worüber wir ja jetzt gesprochen haben, sind so diese Reformvorschläge. Und unabhängig davon haben wir aber schon seit langer Zeit eh ein großes Problem, was irgendwie die Zukunft der Psychotherapie und den Nachwuchs eben angeht. Macht es Sinn, dass ich es ganz kurz vielleicht auch
Ja,
erkläre mit
voll
der
gerne.
Weiterbildung?
Ja, voll
Ja,
gerne.
genau. Also wir beide sind ja quasi PsychotherapeutInnen in Ausbildung, PIAs. Und wir sind ja eigentlich im Grunde zwei der letzten, die noch nach dem alten Ausbildungssystem ausgebildet werden, wo man dann eben nach dem Studium in Psychologie die Ausbildung macht, die man selber bezahlt mit 20.000 bis 80.000 Euro über mehrere Jahre. Und weil das eigentlich eine unhaltbare Situation ist und schon lange war, gab es dann eine Reform 2020, glaube ich, also ein neues Gesetz, ein neues Psychotherapeutengesetz, wo die Ausbildung komplett reformiert wurde und im Grunde den Ärztinnen angepasst wurde. Also so ein bisschen wie die das haben, dass man nach dem Studium eine Approbation hat. Und das Studium an sich wurde auch reformiert, also dass der Master Psychotherapie sehr viel anwendungsorientierter ist und die schon mehr Verantwortung auch in ihren Praktika übernehmen müssen und so. Und dann haben die nach dem Studium eine Approbation und dann müssen sie keine Ausbildung mehr machen, sondern eine Weiterbildung, also wie die fachärztliche Weiterbildung. Und der große Unterschied, und das sollte eben auch die Verbesserung sein, ist, dass die dann bezahlt werden müssen. Also, dass sie nicht mehr wie wir das selber bezahlen müssen, sondern die Kosten anders getragen werden und die schon regulär als PsychotherapeutInnen sozusagen angestellt werden und dann ihre sogenannte Fachkunde erhalten. Also halt dann zum Beispiel sich in Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie oder Kinder und Jugend und so weiter so vertieft weiterbilden. Genau. Und das sollte eigentlich eine Verbesserung sein, also weil eben die Finanzierung halt nicht mehr durch die Einzelpersonen getragen wird. Aber jetzt ist das große Problem, dass die Finanzierung nicht geklärt ist. Also das Gesetz wurde beschlossen und jetzt fühlt sich niemand verantwortlich dafür, diese Finanzierung zu übernehmen. Und ich glaube, es wurde dann mal zugesichert, dass Bund und Krankenkassen das irgendwie gemeinsam stemmen. Und im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung, ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, aber prinzipiell steht da ja auch drin, dass sie die Psychotherapie stärken wollen und irgendwie sichern und so weiter. Was wirklich ziemlich ironisch ist, wenn man jetzt sich eben auch den Kabinettsentwurf anguckt, aber eben auch die Weiterbildungssituation. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass irgendwie seit ein paar Jahren, ich glaube so seit 2, 3 Jahren, jedes Jahr neue Studierende fertig werden, also quasi diesen neuen Master beenden, jetzt nicht mehr in die alte Ausbildung kommen, ganz aktuell, aber es auch noch keine neue gibt. Das heißt, die können eigentlich gar keine Weiterbildung gerade starten. Und es wird auch eine also Verrentungswelle kommen. Also in ein paar Jahren, stimmt, mit deiner Prophezeiungsfrage 5 bis 10 Jahren, also was auch passieren wird, ist, dass unfassbar viele TherapeutInnen in Rente gehen werden. Wir haben ja eh schon auch einen demografischen Wandel und so, aber jetzt mit diesem Weiterbildungsflaschenhals gibt es halt, es gibt de facto keinen Nachwuchs. Also im Moment sind wir quasi so die letzte Generation, die gerade noch eine Ausbildung macht. Und es ist völlig unklar, wie das dann weitergehen soll. Das ist eigentlich ziemlich krass. Das ist auch so, ich finde, das ist auch in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent, habe ich das Gefühl. Es ist irgendwie so ein Nischenthema. Und auch sogar in unserer eigenen Berufsgruppe finde ich, dass es irgendwie so ein bisschen untergeht. Also, dass die Studierenden immer so, also es gab auch schon Demonstrationen. Es gibt am 21. Mai in Berlin auch eine Demonstration spezifisch zu dem Thema der Weiterbildung. Aber genau, es wird irgendwie auch das nicht so richtig ernst genommen. Und die können eben halt auch nicht einfach in die alte Ausbildung, weil also mit der Reform wurde eben auch so eine Übergangsfrist beschlossen. Also wir müssen ja auch unsere Ausbildung bis 2032 fertig haben. Deswegen nehmen die Institute jetzt auch keine Leute mehr auf, überwiegend, weil die eben nicht mehr zusichern können, dass sie bis dahin das dann fertig haben werden. Genau. Und die Institute sind, glaube ich, teilweise bereit und lassen sich so akkreditieren für diese neue Weiterbildung, aber es fehlt halt die Finanzierung. Und die Honorarkürzung verschärft es noch, weil die Honorare bisher eigentlich die einzig gesicherte, also Einnahmequelle war, die jetzt eben auch niedriger ausfällt.
Ja.
Genau.
Ja, voll. Ja, es ist auch gut, dass du das nochmal so im Überblick erklärt hast, weil für mich war das auch lange, also jetzt nochmal im Vorfeld an die Folge, habe ich auch nochmal so ein bisschen geguckt, okay, ne, was ist irgendwie die Lage? Ich hatte eine Masterrandin im Forschungsprojekt, mit der ich immer mal so drüber gesprochen habe, aber oder ne, wenn ich Vorträge vor Studierenden halte, was das Feedback, was halt kam, war vor allem so, es ist einfach wahnsinnig anstrengend, diesen klinischen Master zu machen, wegen der ganzen Praxisanforderungen, die da einfach auch schon drin steckt. Und eben das Problem mit, man findet halt keinen Klinikplatz auch. Weil natürlich, ne, die Kliniken haben ja auch alle kein Geld, die werden ja auch kaputt gespart und dann haben sie jetzt approbierte Psychotherapeutinnen, die sie weiterbilden sollen, die sie aber voll bezahlen müssen. Und es ist ja einerseits eine gute Idee, ne? Aber wie du sagst, das Geld fehlt. Und das, was wir erlebt haben, also diese eigentlich strukturelle Ausbeutung, ne? Also dass man teils unbezahlt oder Mindestlohn Klinikarbeit gemacht hat, die Ausbildungskosten sind hoch, viele Menschen mussten sich verschulden, hast du ja auch schon gesagt, nebenher arbeiten, was weiß ich, Kredite aufnehmen. Und jetzt aber die Situation ist, es viele Personen gibt, die einfach halt gar nicht, also sich de facto nicht weiterbilden können irgendwie. Ich glaube, es gibt ja auch so Ideen in den Privatpraxen, diese Weiterbildungen zu machen, ne? Aber auch da, wenn die Psychotherapeutinnen, also die müssen ja dann auch Supervisionen und sowas anbieten, ne? Wenn die Honorare gekürzt werden, also ist das, wer macht das dann auch? Und ich finde zum einen dieses Nachwuchsproblem, was du jetzt angesprochen hast, und zum anderen, was ja auch trotzdem irgendwie immer mitschwingt bei diesen ganzen monetären Fragen, diese Selektion in unserem Beruf eigentlich. Also wer kann sich das auch leisten, diesen Beruf auszuüben? Das ist auch nochmal, macht nochmal eine andere Tür auf, ne? Aber wer sitzt denn dann da am Ende des Tages und macht die Psychotherapie? Wer hat die finanziellen Ressourcen? Und genau, ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass das auch einen Einfluss auf die Versorgungsrealität hat. Also nicht nur im Therapieraum an sich, wie PatientInnen begegnet wird, ne, in so einer Hierarchie, ja letztendlich auch in einer gesellschaftlichen, die Vertikalität im Therapieraum oder so, aber eben auch, ne, wenn zum Beispiel hinsichtlich der Versorgungslücken, dass viele dann sagen, ach na ja, also diese Solidaritätsgedanken zum Beispiel, die wir vorhin besprochen haben, ich unterstelle jetzt mal, und es ist eine Unterstellung, das weiß ich, aber dass Menschen, die nicht wissen, wie es sich anfühlt, in Armut zu leben oder die nicht aus einer Arbeiterfamilie kommen, die nicht Prekarität erlebt haben, und die sich nicht aktiv zumindest damit auseinandersetzen, was das bedeutet, vielleicht nicht unbedingt ein Bewusstsein dafür entwickeln, warum das so prekär halt sein kann, zum Beispiel als chronisch psychisch kranke Personen keinen Therapieplatz zu bekommen und so weiter und so fort. So, ne? Das geht dann bei mir irgendwie immer auch mit an.
Voll. Und ich glaube, diese Realitäten, also es würde auch gefühlt einfach voll abgespalten. Also es gibt auch nicht so eine Offenheit, glaube ich, dafür, in der großen Breite der Gesellschaft sich zu versuchen, da einzufühlen oder zu vergegenwärtigen, was es bedeutet, weil das halt so, also wenn man sich's angucken würde, man sehen würde, wie schlimm das ist. Und es ist halt leichter, das natürlich fernzuhalten irgendwie.
Ja.
Ja.
Ja, und es ist ja auch, ich war gestern bei einem Netzwerktreffen. Es gibt ja die Kritische Psychotherapie Köln-Bonn und es gründet sich jetzt gerade ein Netzwerk Ost, Kritische Psychotherapie Ost. Und da war gestern das erste Netzwerktreffen und da kam natürlich auch ganz viel die Frage auf, okay, also was ist denn eigentlich meine Handlungsoption? Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich, also ne, wenn mir diese Prekarität begegnet, wenn ich merke, was macht das System mit Menschen? Das System macht Menschen krank und trotzdem haben wir ja einen Beruf, der letztendlich auf dieser individuellen Ebene einfach ansetzt und ein Stück weit muss man ja sagen, also in Reha-Kliniken ist es ja noch krasser, aber eigentlich ist ja der Auftrag an uns, macht die Leute arbeitsfähig, so.
Ja.
Und ja.
Ja.
So, ne, und genau, wie diese Frage stand dann einfach irgendwie so im Raum, wie damit umgehen und wenn man sich, also dann hat man so die Wahl, entweder man ist sich halt bewusst irgendwie über die Realität der Patientinnen, also teilweise, es sind ja nicht alle Patientinnen mit Armutserfahrung, oder aber halt nicht und dann denke ich mir so und dann ist ja wirklich die Psychotherapie nur so ein Kit für Probleme, die halt irgendwie im System eigentlich
Ja.
begründet sind.
Mhm.
Ja. Naja, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Vielleicht können wir ja auch mal gucken, ob wir es schaffen, auf einem positiven Note zu enden. Das ist ja eine
Ja, habe ich auch schon
Herausforderung.
gedacht.
Mal
Wobei,
gucken.
darf ich noch eine Sache zu dem
Ja, na klar,
Nachwuchsthema sagen?
klar.
Weil mir das gerade einfiel. Ich mache ja auch Lehre an der Uni und auch eben bei Masterstudierenden. Und ich habe dann auch mit denen über die Kürzungen und so gesprochen. Und da habe ich nochmal das realisiert, wie schwierig und wie hoffnungslos die Situation für die aktuellen Studierenden ist, weil ich war dann fast so ein bisschen erschrocken darüber, wie resigniert die teilweise sind. Weil ich war so, ja, wie geht's euch mit den Kürzungen und so weiter? Und dann war erstmal so ein bisschen Stille. Und dann haben sich einige eher so in die Richtung geäußert, ja, ganz ehrlich, mit mir macht das gerade noch gar nicht so viel. Es ist für mich voll abstrakt, weil ich eh gar nicht weiß, ob und wann ich in dem Beruf arbeiten kann, weil es sich eh alles gerade so unsicher anfühlt und ich eher gerade nach Alternativen gucke, in welche anderen Bereiche ich gehen könnte, so. Und das fand ich irgendwie echt ein bisschen traurig, also verständlich auch, aber traurig und erschreckend. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, also wie wir alle sozusagen, die auch gerade so ein bisschen alleine lassen. Und eigentlich muss man, finde ich, immer, wenn man über Psychotherapie und die Zukunft der Psychotherapie redet und über die Reform, eigentlich auch immer über die Weiterbildungssituation sprechen, weil sonst gibt es halt eh keine Zukunft
Ja.
der Psychotherapie. Und ich fand das eben noch mal so krass, dann zu hören von meinen Studierenden, weil mir das dann auch irgendwie in dem Ausmaß, ich mich da, glaube ich, auch bis dahin noch nicht so eingefühlt hatte, bis ich das so gehört habe und dachte so, oh Gott, ja, stimmt, da war was.
Ja, irgendwie, also boah, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht hier so verschwörungstheoretisch abrutsche, aber gerade dachte ich so, es ist ja auch ein interessanter Zeitpunkt, uns diese Kürzungen um die Ohren zu schmeißen, wo eigentlich sozusagen die Senior-PsychotherapeutInnen sich mitkümmern könnten um die Anliegen der jetzt, also die sozusagen in Weiterbildung kommen, wo man sagt, einen Schulterschluss zu machen, aber jetzt müssen wir uns halt irgendwie gerade befassen mit diesen ganzen Kürzungen und wie du sagst, ne, dass die Belange der Masterstudierenden zum Beispiel bleiben dabei vielleicht dann auf der Strecke. Und das ist ja auch irgendwie so eine perfide Strategie, wieder die Gruppen irgendwie so, also aufzuspalten mit so verschiedenen, also wie als würden uns so Feuerbälle zugeworfen und man muss irgendwie gucken.
Ja, so fühlt sich's echt an. Ja, und auch was wir vorhin meinten da mit den anderen Berufen, ne, Pflege, soziale Arbeit, Hebammen und so. Also, dass man dann irgendwie anfängt, da innerhalb zu vergleichen und gucken, wem geht's jetzt noch schlechter und dabei irgendwie voll vergisst, zum Beispiel auf die Vorstände der Krankenkassen zu gucken oder auf die Pharmaindustrie oder auf die PolitikerInnen, die alle, also ja, niemand zahlt da ein, also ne, BeamtInnen ja auch nicht und so. Also das wäre jetzt noch mal ein anderes Thema, aber es gibt ja so aus linken Parteien zum Beispiel auch den Vorschlag einer Bürgerversicherung für alle. Ne? Also ich glaube, das wäre halt eine Lösung. Man kann halt umverteilen. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, das System, das wir haben. Es wird halt eh gegen, also man kann, glaube ich, so viel sparen, wie man will. Das System hat halt so viele Fehler, dass wir eh gegen eine Wand laufen oder es so ein Teufelskreis ist. Also es müsste halt das ganze System überholt werden.
Ja, und genau, ich finde, du sprichst halt einen ultra wichtigen Punkt an, dass wir uns ja jetzt hier auch irgendwie rumschlagen mit einem System, also wogegen kämpfen wir halt eigentlich an, und dass die Lösung sehr, sehr eindeutig ist und aber natürlich die Elite das halt nicht will, nämlich zu sagen, ne, also was ich von Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern kann man ja, und ne, wie gesagt, was du gerade gesagt hast mit einer
Ja.
Bürgerversicherung, also die Lösung wäre halt eigentlich so einfach. Aber wer stellt sich dagegen? Die Menschen, die eh schon viel Geld haben und die halt, muss man ja auch sagen, dann eben eher in irgendwelchen Vorständen sind und die halt Lobby machen und die Politik machen und so.
Ja.
Genau. Also ein bisschen noch hier so ein revolutionärer Rückenwind gegen Ende des Podcasts, den wir noch ein bisschen
Ja,
mitgeben.
Umverteilung jetzt.
Genau. Ja.
Es gibt genug Geld, es ist nur ungleich verteilt. Aber ich finde, das muss man echt, glaube ich, sagen. Also gut, dass wir es jetzt gerade am Ende noch sagen. Eigentlich muss man es vielleicht ganz am Anfang sagen, weil ich finde, das ist so krass, wie diese Sparnarrative wirkt. Also es wirkt dann immer so aussichtslos und alternativlos. Also ich finde, so wird das dargestellt. Und ich glaube, dass viele BürgerInnen, ich selber bis vor einiger Zeit auch, dass man gar nicht versteht, dass es Alternativen gibt. Also man muss nicht einfach nur sparen, sondern es gibt andere Modelle. Man kann umverteilen, man kann also die Politik, also es gibt Spielräume.
Ja,
Ja.
voll. Und vielleicht jetzt auch zum Abschluss nochmal die Frage an dich, da du ja auch aktivistisch sozusagen in dem Bereich unterwegs bist, wenn wir jetzt nicht, wir können ja jetzt nicht von heute auf morgen eine Umverteilung erreichen. Wir können langfristig darauf abzielen und man kann sich natürlich politisieren und sich engagieren, aber was gibt es denn für Handlungsoptionen für Personen? Also wenn jetzt hier jemand Feuer gefangen hat und gesagt hat, ich, was weiß ich will auf Demos gehen, ich will Abgeordneten schreiben. Und so weiter und so fort. Was hast du, genau, kannst du uns sagen, was kann man
Ja.
tun?
Ja, also erstmal, wir können noch Dinge tun und wir sollten, also gerade jetzt noch, weil genau, also jetzt Ende April wurde ja dann eben dieser Kabinettentwurf beschlossen. Das heißt aber noch nicht, dass das auch eins zu eins umgesetzt wird. Jetzt geht quasi eigentlich die heiße Phase los. Jetzt geht dieser Entwurf durch die ganz, also durchs Parlament. Also die parlamentarische Entscheidungsfindung geht jetzt los. Und ich weiß jetzt nicht die genaue Abfolge. Ich kann dir aber, das kannst du dann in die Shownotes machen, da auch nochmal so eine Timeline schicken. Aber es geht halt durch Bundesrat, durch Bundestag. Es gibt ja auch eine Bundestagspetition, die kann man zum Beispiel unterschreiben und verteilen. Die wird, ich glaube, am 8. Juni verlesen im Bundestag. Also es gibt quasi mehrere Steps, wo sich nochmal damit auseinandergesetzt wird, politisch. Und das, also vor der Sommerpause. Und jetzt ist eigentlich, also sind wir quasi gefragt, diese Zeit zu nutzen. Und was zum Beispiel sehr wirkungsvoll ist, also das Einfachste, was man machen kann, ist die Petition zu unterschreiben. Das Quorum ist zwar erreicht, aber für die Wirkung ist es gut, wenn möglichst viele Unterschriften da sind. Das ist das Einfachste. Und was man aber sonst auch noch machen kann, was sehr wirksam ist, ist eben sich mit ParlamentarierInnen zu treffen. Also wie ich vorhin schon meinte, also das ist natürlich als Einzelperson vielleicht eine Hemmschwelle, eine hohe, aber man kann sich da auch zusammentun, zum Beispiel das am eigenen Institut anregen oder vielleicht auch als Praxisgemeinschaft. Genau, und kann einfach auf die MdBs des Bezirks zugehen, also zum Beispiel die DirektkandidatInnen recherchieren, oder aber Personen, die in bestimmten Ausschüssen sitzen, die relevant sind, also Gesundheitsausschuss in dem Fall eigentlich. Genau, und die einfach mal anschreiben. Und es haben jetzt schon einige Treffen stattgefunden und das ist eigentlich ziemlich vielversprechend. Also die PolitikerInnen selbst sagen, also ermutigen auch dazu, noch weitere KollegInnen sozusagen zu akquirieren. Und die können dann halt im Parlament auch Druck aufbauen und die Entscheidung, also zu unseren Gunsten hoffentlich, so ein bisschen lenken. Genau. Und also das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, was man gerade machen kann. Und wenn man sich da unsicher ist, also es gibt ja das Aktionsbündnis Psychotherapie, das ist überregional und dann, ich bin ja in der Berliner Gruppe Psychotherapie sichern. Wir agieren quasi nochmal unabhängig von dem Aktionsbündnis, aber sind auch mit denen in Kontakt. Also uns kann man zum Beispiel auch kontaktieren. Wir haben so einen Telegram-Channel, kannst du dann ja alles
Ja,
verlinken.
mache ich.
Und zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich würde einen Politiker anschreiben und treffen, aber ich traue mich irgendwie nicht alleine, dann kann zum Beispiel auch jemand von uns dazukommen oder von der DPTV, also der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, die machen auch gerade ganz wichtige Arbeit, das ist ja ein wichtiger Berufsverband von uns. Und die bieten sich da wohl auch an zu unterstützen. Also man muss das quasi nicht alleine machen. Das finde ich irgendwie nochmal wichtig. Aber jede Person kann theoretisch da was initiieren. Und das Beste ist eben direkt ParlamentarierInnen zu kontaktieren, die Situation darzulegen, auch die ganz persönliche Situation. Man braucht jetzt nicht ganz perfekt alle Sachargumente. Bisschen wäre vielleicht gut, aber es geht auch um den Kontakt und darum, irgendwie zu zeigen, was das eigentlich für ganz konkrete Auswirkungen hat.
Und auf der Seite vom Aktionsbündnis findet man da auch noch mal Material oder so eine Auflistung?
Ja, genau, es kursiert so eine Tabelle auch, die hat, glaube ich, ist vom Aktionsbündnis, wo alle möglichen Bundestagsabgeordneten aufgelistet sind und dann kann man sich auch eintragen, ob man jemanden kontaktiert hat. Also das gibt es und es gibt Material, also so einen Leitfaden sollte jetzt erarbeitet werden, der einem dann auch hilft, in diese Gespräche zu gehen. Also wo die Argumente nochmal gebündelt sind und so. Da müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ich kann dir das dann auch irgendwie zur Verfügung stellen. Ich weiß gerade nicht, wo man den aktuell findet, aber da gibt es auf jeden Fall Material, genau. Und im Zweifel, glaube ich, kann man die sicherlich auch auf Instagram anschreiben, also das Aktionsbündnis Psychotherapie oder halt eben uns psychotherapie.sichern.
Ja.
Wir sind so eine kleinere Gruppe, aber genau, ja.
Das packe ich alles in die Shownotes auf jeden Fall.
Ja.
Ja, okay.
Und es sind auch weitere Proteste geplant dann im Juni. Ich glaube, wenn diese Lesung ist von der Petition und so, also das lohnt sich einfach überall, wo es halt geht, Alarm zu machen, tatsächlich. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und sollten die
Ja,
nutzen.
ich meine, auf der Seite von der DPTV gibt es auch so Praxisaushänge, die man ausdrucken kann. Das ist
Ja,
vielleicht auch sinnvoll.
stimmt.
Genau.
Ja, voll der gute Hinweis. Ja, um auch die PatientInnen zu informieren. Also ja, ich kann auch voll dafür werben, aktiv zu werden, weil ich glaube, wir alle haben gemischte Gefühle zu der Situation und ich kann nur sagen, dass es irgendwie auch, also es hilft auch, damit umzugehen, das zu kanalisieren und ich finde es auch schön und rührend tatsächlich, dass unsere Berufsgruppe, die sonst sehr angepasst und leise und lieb war, ich sage es jetzt bewusst in der Vergangenheitsform, weil ich das Gefühl habe, dass viele sich jetzt auch noch mal mehr politisieren und mehr trauen und auch ihren Frust ausdrücken. Und das ist ja auch Empowerment, auch wenn es ein blöder Anlass ist, den wir alle nicht wollen. Aber ich kann dazu nur ermutigen.
Ja, und irgendwie habe ich den Eindruck, dass auch jetzt noch mal eine Vernetzung ganz anders stattfindet, die es so vielleicht vorher irgendwie noch nicht gab in unserem Berufsfeld.
Ja.
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 Ja, wir haben ja echt richtig viel jetzt irgendwie besprochen. Also ich glaube, es war auch inhaltlich sehr dicht und es war auch wütend und problematisierend. Und vielleicht, ich frage ganz oft nach so Buchtipps. Du kannst auch super gerne eine Leseempfehlung geben, aber gerade dachte ich so, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass es uns vielleicht auch gerade nicht so gut geht damit. Gibt es denn etwas, hast du einen kleinen Tipp, auch so als angehende Psychotherapeutin? Was kann man dann machen, um ein bisschen sane zu bleiben? Oder was machst du, um ein bisschen sane zu bleiben in dieser Zeit?
Gute Frage. Also ich persönlich, ich gehe meistens tatsächlich ins Kino, wenn es nicht so gut geht und kann das sehr empfehlen. Finde das sehr entlastend, mal so komplett auszusteigen aus dem eigenen Leben und den eigenen Problemen. Und ich meine, häufig geht es in den Filmen ja dann auch um irgendwelche Probleme, aber das ist jetzt halt voll die persönliche Antwort. Und zuletzt, ich kann ja, vielleicht kann ich einen Kinotipp geben. Zuletzt habe ich Rose gesehen. Das ist auch ein deutscher Film mit Queen Sandra Hüller. Und ich fand den total schön und richtig rührend. Und der ja, beschäftigt sich auch mit so Themen von geschlechtlicher Eindeutigkeit oder nicht. Aber zur Zeit des 30-jährigen Krieges, also so voll lang her. Und ja, der hat mich irgendwie sehr berührt. Genau, aber es ist jetzt nicht so ein Feel-Good-Film. Aber das ist ja auch unterschiedlich. Ich glaube, ich brauche gar nicht so Feel-Good-Sachen, um dann. Ich brauche einfach nur ein bisschen
Ja,
Ablenkung manchmal.
voll. Sich mal mit einem
Genau.
anderen Thema als dem aktuellen, was man den ganzen Tag in seinem Alltag hat.
Ja.
Ja, cool, der steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Watchlist. Ich habe jetzt zuletzt die Ciri Hüsset-Doku geschaut. Die fand ich auch gut. Also hat mich angeregt, vier Bücher direkt von ihr zu bestellen. Also hat mich auch, mich hat es auch ein bisschen aufgeregt, dieses Akademisierte, also so 6 Jahre lang einmal die Woche Psychoanalyse zu machen. In New York muss man sich auch leisten können, so, ne? Aber genau, also hat viel angestoßen. Es ging unter anderem auch so um so einen Hexenverbrennungsmahnmal in Norwegen, also so ganz gefühlt random Sidequest in dem Film, aber es macht Sinn, weil sie darüber geschrieben hat. Also es war irgendwie cool, es hat viele verschiedene Sachen so aufgemacht und dadurch, genau, fand ich, da ging irgendwie viel los, so bei mir.
Cool, muss ich mir auch angucken.
Genau. Ja, cool. Naja, wir haben eine Punktlandung ungefähr gemacht auf einer Stunde. Ich glaube, das ist ja auch ganz gut. Ich hoffe, viele Menschen hören die Folge und sind danach ja, motiviert, was zu tun. Eigentlich ja auch egal aus welchem Bereich, weil Psychotherapie geht ja nicht nur Psychotherapeutin und aktuell psychisch kranke Menschen an, sondern wir alle haben sicherlich bekannte Freunde, eigene oder familiäre Betroffenheiten auch. Und genau deswegen liegt die Versorgung eigentlich uns allen am Herzen.
Ja, stimmt, sollte sie zumindest. Und der Entwurf betrifft ja auch nicht nur die Psychotherapie, sondern auch noch andere Bereiche. Genau, deswegen, ja, es geht uns wirklich alle an.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, doch ja für das echt ausführliche Gespräch jetzt.
Ja, danke dir auch, dass du dem Thema Präsenz gibst.
Ja, ich bemühe mich. Und du ja auch. Und dem Bündnis können wir auch nochmal einen Shoutout geben. Ja, dann hoffe ich, du hast noch einen schönen Abend.
Ja, danke gleichfalls.
Ciao.
Tschüss.